Das einerseits ist er damit total modern, weil er das unglaublich gut ja streut überall. Mhm. Aber ja, auch eben sich so zu inszenieren als Rockstar, das ist ja eigentlich vollkommen.
Stimmt.
So, das tut ja niemand mehr, weißt du, so. Und das ist echt.
Rockstars gibt es ja eigentlich nicht mehr, das stimmt.
Nee, ich finde, bei ihm ist es so, du merkst halt immer, der brennt. Für was er macht, er brennt. Mhm. Und das mit jeder Phase seines Körpers. Und das als wir bei ihm waren, das war echt so, wow, der echt ein bisschen viel Energie. Das ist echt gut.
Also Batterie zu viel.
Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und über und mit dem Musikmachen von und mit Jan.
Johnny.
Und heute als Gast dabei die Lucy van Ork.
Guten Tag, hallo, hallo.
Wir haben uns wieder mal, muss man sagen, im beschaulichen Berlin eingefunden und haben Lucy besucht und versuchen jetzt mal rauszufinden, was sie überhaupt so macht, gemacht hat, machen wird. Jan.
Ja, ich muss mich erstmal entschuldigen, es wird eine kleine Schnüffi-Folge, weil Johnny und ich, wir sind leider ein bisschen erkältet. Also wenn es ab und zu mal im Hintergrund hustet oder schnieft, das sind wir. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns heute tierisch auf den Talk mit Lucy. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt. Lucy, wir sind hier in Berlin angekommen bei dir und wir sitzen hier in einem Zimmer. Das ist, glaube ich, dein Arbeitsraum, hattest du gesagt. Mhm. Und uns fällt schon mal auf, dass hier relativ viel dekoriert ist. Ich würde sagen, kann man Gothic sagen.
Sind ähnlich viele Totenschädel wie in meinem Kleiderschrank?
Das stimmt.
Vorhanden?
Bestimmt mehr. Ich habe so
wahrscheinlich viele. Ich sammle
Schädel seit meinem 14. Lebensjahr. Ich habe so viele. Dass Nein, aber ich mag die, weil, ich weiß auch nicht, also ich habe da ein etwas anderes Verhältnis zu. Mein Vater war Bildhauer, als er noch lebte. Und ich habe dessen Atelier immer gespielt als Kind und für mich waren das einfach interessante Formen. Also der hatte auch ein echtes Skelett und auch viel so Tierknochen und so Zeugs rumfliegen und ich fand das einfach immer schön und heimelig und das hat sich bis heute so erhalten und deswegen ist dieses Zimmer auch voll mit dem Zeug, weil ich das einfach sehr kuschelig finde.
Versuchen wir mal erstmal rauszufinden, wer du überhaupt bist. Lucy van Ork ist ein Name, wo vielleicht nicht sofort bei jedem was klingelt, aber jeder, vielleicht klingelt auch nicht bei jedem beim Wort Lucy Electric was, aber spätestens bei dem Song Mädchen klingelt dann doch bei jedem was. Also man muss dazu sagen, ich habe meiner Freundin gesagt irgendwie, ja, wir sind dabei bei Lucy van Ork, das ist die von Lucy Electric, und dann hat sie gesagt, Lucy, habe ich noch nie gehört, so, ne, also die ist ein paar Jahre jünger, und dann habe ich gesagt, naja, hier Mädchen, und dann wusste sie auch, kannte sie den Song auch, also.
Ja, es ist abenteuerlich, wie der sich verselbstständigt hat über die Jahre. Also es war tatsächlich auch so, ich habe einen 14-jährigen Sohn und der kannte das Stück auch, bevor er wusste, dass ich das gesungen habe.
Nein.
Das ist ja geil. Also ja, und das, ich weiß auch nicht, das sowas ist ja ausschließlich Glück, wenn man das irgendwie aus irgendeinem Grund hinbekommt, so ein Stück Musik zu erschaffen, was sich so verselbstständigt und was halt irgendwie in jeder Generation plötzlich aus irgendwelchen Gründen irgendwo gehört wird, sei es in der Werbung oder sei es irgendwie im, also Werbung habe ich immer möglichst versucht zu verhindern, das ist mir leider nicht immer gelungen, weil ich habe das in sehr jungen Jahren geschrieben zusammen mit dem Ralf und da verdienen halt eine Menge Leute mit und man muss halt, das war so eine der ersten Lektionen, die ich dann später gelernt habe, dass man auf seine Sachen auch ganz gut aufpassen muss.
Mhm. Das ist auch mit den Rechten quasi.
Ja, und das haben wir damals natürlich nicht so, noch nicht so gut gekonnt, weil da war ich einfach, ja, ich war jung, ich habe zwar mit 16 meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben, aber zu Zeiten von Mädchen war ich so 22, 23, als das so geknallt hat. Das war zwar schon vorher, irgendwie lag ein Jahr vorher wie Blei in den Regalen und niemand wollte das haben. Aber da war ich auch noch zu jung, um wirklich absehen zu können, was das alles nach sich zieht, so eine Geschichte. Das ist auch, wenn sowas dann so passiert, ich glaube, das geht heute gar nicht mehr, weil das, also das hatte so eine Dimension, die ist heute bei Musik gar nicht mehr möglich. Dann reagiert man sowieso nur noch, da bist du gar nicht mehr in der Lage, irgendwie zu kontrollieren, was da passiert. Da wollen auch viel zu viele Leute mitverdienen und an dir mitverdienen und so. Und aber ich habe es ja überlebt und mich dann erfolgreich aus dem Popstar-Dasein wieder zurückgezogen.
Raus emanzipiert quasi.
Also ich muss sagen, ich weiß es bis heute noch. Ich war da ja natürlich relativ jung, als das rauskam, aber diese Bilder von dem Video, was ja bei Viva und MTV rauf und runter lief, dieses knallige, bunte,
auch dieses Verschwommene,
ja, ne? Das ist einfach so in meinem Kopf geblieben und wir haben uns das Video zu Recherchezwecken nochmal angeguckt und angehört und man merkt jetzt mit einem gewissen Abstand auch, dass das halt vielleicht ganz anders gemeint war, als es auf dem ersten Hören oder in jungen Jahren rüberkommt. Also da, wir haben da philosophiert über das
Lied. Also ich wollte jetzt auch nicht so viel auf Mädchen rumreiten, aber wir können das ja vielleicht versuchen, jetzt am Anfang sozusagen so ein bisschen wegzumachen. Ich glaube, war das 1994 oder 96?
Ja, ja, irgendwo? Also geschrieben hatte ich es schon 91 und dann kam halt, also es gab so eine Rohfassung, die ich quasi so in die Ehe gebracht habe mit Ralf, und hat Ralf dieses schöne Riff geschrieben und wir haben am Text noch so ein bisschen rumgefeilt und das war schon eine Zeit, was mich auch immer wieder erstaunt, wo du als weibliches Wesen das Gefühl hattest, mir steht, also jetzt ist auch mal Schluss mit diesem ganzen, ich muss eigentlich nicht mehr kämpfen, mir steht die Welt offen, alles ist super. Da gab es so eine, ich glaube, das war allgemein so Anfang der 90er, das war so eine Bullabü-Zeit, ja, so. Also es war auch so die Love Parade, die Leute tanzten in den Straßen, alles war, ich fand die Love Parade damals zwar zweifelhaft, das war so gar nicht meins. Und tatsächlich, also es war auf jeden Fall musikalisch war es anders gemeint, weil Lucy Electric war eigentlich eine Punkband, die Punk mit Techno kombiniert hat. Also unser Schlagzeuger spielt immer, Schlagzeuger, unser Keyboarder spielt mittlerweile bei den einstürzenden Neubauten. Also wir waren eigentlich so eine, das war viel weniger poppig und also was es auf keinen Fall war, dass es Schlager war. Und das wurde aber dann halt durch die Industrie, genau diese Nummer, was ich meinte, du musst auf deine Sachen gut aufpassen, durch die Industrie halt in einer Weise so durch die Mangel gedreht, dass das dann am Ende auch so bei so Schlager-Events aufgetaucht ist und so. Und das ist auch so das Einzige, was ich bis heute so, also wirklich bereue, dass ich sage, das war nicht meins. Ich habe überhaupt nichts gegen Schlager. Ich habe nur das hat die Musik in eine Ecke gedrängt, wo ich das Gefühl hatte, wo sie eigentlich nicht hingehört hat und wo es dann hinterher nicht so wirklich möglich war, da was anknüpfen zu lassen, weil die Leute was völlig anderes erwartet haben und etwas, was ich nicht leisten kann. Also ich kann eigentlich nur aggressiv, wütend, vielleicht manchmal noch, ja, mit viel Spaß, aber in den meisten Fällen, ich kam aus dem Gothic und ich bin da auch mittlerweile wieder gelandet, weil ich eigentlich nichts anderes kann und eigentlich sind so Mädchen und El Süßer die einzigen wirklich fröhlichen Songs, die ich in meinem ganzen Leben je geschrieben habe und alles, was danach kam, war halt viel dunkler, ich kann eigentlich nur dunkel. Und das sieht man, glaube ich, auch in diesem Zimmer. Ist es irgendwie
so. Das hat man ja auch ganz gut gemerkt. Wir haben da noch ein anderes Lied.
Also wir haben da gestern gerade tatsächlich drüber geredet nochmal. Ja. Und ich habe das als Kind, muss man dann ja sagen, auch wirklich nicht verstanden. Das war ein lustiges Lied. Mhm. Und so wie auch Blümchen lustig war oder so. Und man hat das alles gehört. Viva MTV, wie wir schon gesagt haben, lief es eben rauf und runter. Und dadurch war man dem ja auch ausgesetzt. Aber damals konnte ich das auch noch nicht so auseinanderhalten. Ich fand das Video, glaube ich, schon irgendwie komisch, aber wir haben uns das, wie gesagt, gestern nochmal angeguckt und da habe ich gesagt, also das ist, dass ich schon glaube, dass es eben doch irgendwie auch subversiv ist und doch so eine versteckte Düsternis sozusagen irgendwie hat. Und dann haben wir eben auch mal andere Lucy Electric Sachen angeguckt und da kommt das dann eben dann auch viel mehr klar.
Und das war halt das Problem, dass das, was Lucy Electric eigentlich war, und das war geil. Also allein es gab ja damals noch B-Seiten, es gab ja Platten mit, die man so, oder auch auf der CD dann halt der zweite Track, das war ein vertontes François Villon-Gedicht, ja, so mit so Brett, so Metal-Gitarren und das hat da natürlich keiner, also es gab nur sehr, sehr wenige Leute, die dann auf diesem Weg mitgegangen sind, den wir ja weitergegangen sind. Und das klappt dann nur sehr schwierig. Und dann hat uns die Plattenfirma schon so beim zweiten Album, da wollten sie dann unbedingt, dass sie uns in so eine Ecke gedrängt, wo wir gar nicht wollten. Und
klar, dass man da anknüpft und so eine Art Schlageralbum macht, wenn man so will.
Ja, und auch das haben wir dann nicht gemacht, weil die Texte dann halt subversiv waren. Das hat aber auch nicht hingehauen, weil die Leute wollen keinen subversiv. Also und da verrät man sich dann auch selber. Und das sowas ist scheiße. Und das sind so Sachen, die, da sage ich, die bereue ich heute. Aber das Stück auf das passe ich immer noch sehr gut auf, was eben auch zum Beispiel zur Folge hat, dass ich das niemals so als Coverversion selber auf irgendeiner Bühne spielen würde oder so, weil ich finde das ganz schlimm, wenn du so deine Idole von früher siehst, wie die sich dann und
bei der Baumarkteröffnung
ich finde es total toll, dass es mittlerweile immer mehr Leute gibt, die sagen, oh, wir finden das Stück cool oder wir wollen da irgendwas mit machen und so. Und da bin ich dann auch immer sehr dafür und freue mich, wenn das so ein Eigenleben kriegt, dieses Stück, und sich weiter jetzt quasi so Kinderchen und Enkelchen bekommt, ja, so das Baby, was man da in die Welt gesetzt hat. Und ich freue mich, dass es mittlerweile auch so gesehen wird, weil das war damals, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ihr wart Kinder zu der Zeit, das war damals ja auch eine Frauensicht, die war subversiv.
Ja.
Also eine Frau, die einem Mann auf den Hintern guckt.
Genau, das habe ich auch gesagt, dass ich glaube, dass es eben schon sehr feministisch ist. Und mir ist nämlich aufgefallen, dass es das in den 90ern gibt, dass Männerhintern als sexy beschrieben werden von Frauen. Das sehe ich heute quasi nirgendwo. Tic-Tac-Toe haben das nämlich auch gemacht.
Ja, ja, genau. Die waren mit mir in einer Plattenfirma, die kamen danach. Wobei das, also ich fand die auch, also mit der Brachialität, mit der die das gemacht haben, fand ich die ultra süß. Und das ist heute halt alles, also weil wir sind heute ganz woanders. Also ja. Wo ich sage, ich bin froh, dass Geschlechterrollen allgemein sich auflösen, dass du überhaupt in, das Problem ist nur, dass natürlich der Backlash umso größer wird, wenn du je mehr du versuchst neu zu strukturieren, dass du einerseits halt, dass ich in der heutigen Zeit hätte ich mich vollkommen anders definiert, auch mit meinem eigenen Rollenverständnis als damals. Da hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich bin non-binär oder so, ja, weil ich natürlich ich war immer so das einzige weibliche Wesen überall, also gerade wenn du mit Bands unterwegs bist, wir hatten dann ab und zu, gab es nur noch eine andere Backing-Sängerin, aber dass du als Frontmensch da warst, dass du auch noch gesagt hast, wo es lang geht, dass, und dann später noch extremer, also als ich dann angefangen habe, selber zu produzieren, ich habe jahrelang Remixe abgegeben, die genommen wurden, wenn ich gesagt habe, die sind aus dem und dem Studio. Wenn ich gesagt habe, ich habe die gemacht und ich habe denselben Mix abgegeben, wurde der nicht genommen, weil einfach eine Frau und Technik und Tonstudio
weil die das programmieren, ja gar nicht kann.
Das geht gar nicht.
Ja.
Oder es gab die Gegenreaktion in den Studios selber, dass du quasi was gemacht hast, was alle Männer auch gemacht haben. Also, dass du plötzlich gesagt hast, guck mal, und ich habe hier auf Logic das und das programmiert und ich habe und hab das und das aufgenommen. Und dann wurdest du behandelt wie eine Göttin. Und das ist also vollkommen idiotisch. Und dass sich das so ganz langsam anfängt zu nivellieren. Ich sehe das, wir waren im Januar mit Lying auf Tour, mit meinem aktuellen, ich habe ein wunderschönes Projekt namens King Mummy. Das mache ich zusammen mit dem Sänger und auch wunderbaren Schauspieler und Synchronstar Daniel Zillmann. Da waren wir als Vorband von Lying unterwegs, und bei Lying ist es ja so, dass die Nicola auch das alles selber produziert und auch alles selber programmiert. Und die Male, die sie gefragt wurde, ob der Schlagzeuger die Tracks macht, die kann sie überhaupt nicht zählen. Ne, so, wo du sagst, weil natürlich kann das eine Frau nicht machen, das geht nicht. Ja, so. Und das ist halt bis heute so, und das ist halt in der Musikwelt, nimmst du, wenn du anfängst, in Machtpositionen zu kommen oder in wirklich kreative Positionen zu kommen, nimmst du immer eine komische Ungeschlechterstellung ein, und du wirst halt von ganz vielen Männern auch einfach gehasst, weil sie dir, also weil du sie auf Fehler hinweisen kannst, wenn sie dir Sachen erklären wollen. Echt nervt.
Das geht nicht, weil Männer haben ja immer recht.
Ja, ich finde das so schlimm, dass gerade in so einem Bereich wie Musik, was mit Kreativität zu tun hat und mit Kunst zu tun hat.
Ja, wo man meint, da sollte auch eine Freiheit herrschen.
Ja, wo es eigentlich egal ist, ob du Frau, Mann oder sonst was bist, dass man da trotzdem die Frauen in diese Schublade steckt und sagt, du kannst es nicht, weil du bist eine Frau. Wieso kannst du Logic programmieren? Das kannst du doch gar nicht. Also ich finde, das ist einfach ein Unding, dass man gerade in dem Bereich, wo einfach dieser freie Geist oder diese Kunst einfach für sich spricht, dass man da halt schon direkt den Deckel drauf macht. Ne?
Ja, ich glaube, es liegt an, also es gab ja auch, das muss ich zur Verteidigung der Männer sagen, es gibt einen Mann, von dem ich wirklich alles gelernt habe, was Produzieren angeht. Das ist Stefan Fischer, das ist ein Produzent, der hat, was weiß ich, zum Beispiel das wundervolle Lied Nigger von Clawfinger produziert oder auch ganz, ganz viele, ein Produzenten-Urgestein der Musikgeschichte irgendwie. Und der hat auch so einige so Referenzplatten gemischt, die so von Tonleuten immer gerne mal so in Clubs aufgelegt werden, um Anlagen einzuhören und so. Ja, okay. Das ist ein unfassbar toller Produzent. Und der hatte das gar nicht nötig. Von dem habe ich wirklich alles gelernt. Also auch wie man Mikrofone setzt beim Schlagzeug oder worauf man achten muss oder worauf. Und der hat mich dann immer am Ende, wenn ich dann ankam und sagte, was mache ich denn? Der hat immer gesagt, hör doch mal hin. Du kannst doch hören, das reicht doch. Mhm. Und dem war das völlig egal, ob ich eine Frau oder Mann war. Und solche Menschen gibt es auch. Also das muss man dazu sagen. Das Problem ist, ich glaube, es gibt einfach wahnsinnig viele Männer, naturgegeben immer mehr Männer, weil Männer natürlich ganz oft dann eben auch mit ihren Kumpels irgendwo abfeiern, die selber gar nicht kreativ sind, sondern die so in der Musikszene auch so mitschwimmen, einfach weil es Spaß macht, weil es so und weil man eben da auch ganz, ganz guten Status bei Mädels hat, ja, wenn man auf so einer Bühne steht und wieder runterkommt und die finden das nicht gut, wenn man diese Position in irgendeiner Weise in Frage stellt oder bloßstellt, dass sie da eigentlich vielleicht auch gar nicht so hingehören. Ja, so, also, dass du sagst, wenn der Mischer von irgendeinem Club überhaupt keine Ahnung hat und du gehst dann als Band, die in dem Club ist, dahin und sagst, Junge, dreh doch mal hier und hier und hier und dann pfeift es auch nicht mehr und dann hast das finden die nicht lustig, weil der ist da in diesem Club, weil er, ja, weil die Mädels das cool finden, dass der da in diesem Club mischt. So. Und das erweckt halt schnell Aggressionen, glaube ich. Also ich glaube, da ist noch ganz viel, umso toller finde ich es, dass ihr euch vorgenommen habt, Frauen in der Musikbranche zu interviewen, weil es gibt uns ja. Es ist nur, es ist noch häufig, also das letzte Mal, wo mir das so echt eklig aufgestoßen ist, war zum Beispiel bei diesem Wir sind mehr Konzert, was ja eigentlich eine ganz tolle Sache war.
Ja.
Wo ich dann dachte, ey, sag mal, und also, und dann nicht mal den Arsch in der Hose zu haben, Jennifer Weist einzuladen, die sich so...
Da war keine Frau auf der Bühne.
Ja, und es gibt zum Beispiel, und so ziemlich eine der wenigen Leute, die wirklich sie die Fresse hingehalten haben für einen Kampf gegen rechts, ja, Jennifer Weist, die wirklich dieses Video gemacht hat und so Scheiße gefressen hat dafür und die wirklich, und dass sie nicht mal auf die Idee gekommen sind, dann vielleicht zumindest, wenn ich sie nicht irgendwie, also diese Band einzuladen, und Jennifer Rostock da spielen zu lassen, das finde ich ein Unding. Ja, so und das hat Gründe, weil halt so es unter Homies dann mehr Spaß macht. So.
Ja, klar, da fragt man dann eben seine Kumpels, wie das so ist. Mhm. Und deswegen haben wir uns eben ja auch vorgenommen, weil das auch erstmal unsere Herangehensweise war. Wir fragen unsere Kumpels. Mhm. Haben wir uns eben auch vorgenommen, dass wir mal uns darum kümmern, hier auch mal Frauen sprechen zu lassen. Und auch mal mit den Frauen zu reden und das auch mal zu hinterfragen. Also das ist ja auch ein beständiges Thema, warum zum Beispiel auch auf Festivalbühnen kaum Frauen stattfinden.
Und wenn dann doch noch, weil wenn man sich dann durchgesetzt hat, dann als Frontfrauen, aber auch Musikerinnen, wenn du sagst, wie viel, es gibt unendlich viele wirklich geile Gitarristinnen in Massen. Die kommen aber nicht zum Zug, weil ich auch glaube, dass viele das gar nicht in Betracht ziehen. Es gibt, wie gesagt, es gibt wahnsinnig geile Schlagzeugerinnen. Meine von Übermutter zum Beispiel, ja, Anni Müller, großartige Schlagzeugerin. Und die werden aber nicht wahr. Es gibt Hammer-Bassistinnen, die, also auch da, auch bei Übermutter haben wir eine grandiose Bassistin, die nicht immer dabei ist, weil wir uns das nicht leisten können.
Aber ich denke auch, dass das Problem ist so ein eben auch unbewusster Sexismus, wenn man so will.
Genau.
Also es liegt, glaube ich, auch nicht daran, dass selbst bei diesen Festivals, wo das immer wieder moniert wird, da sitzt nicht ein knallharter Chauvinist, der sagt, nein, auf meine Bühne kommen keine Frauen, sondern da wird eben einfach gar nicht drüber nachgedacht. Also es ist, glaube ich, einfach ein
Ich glaube, dass es schon auch so ist, dass alle wissen, also zum Beispiel, wie gesagt, unsere Übermutter-Bassistin, die auch noch eine Hammer-Gitarristin ist, Janni Neckel, sieht genauso wie unsere Treiberin auch einfach noch unfassbar geil aus. Und ich glaube schon, dass es eine Menge Gitarristen gibt, die sagen, Moment, dann guckt mich ja niemand mehr an, ja? Wenn da dann dieses Vibe auf der Bühne steht und auch noch vielleicht sogar noch besser spielt als ich. Und ich glaube aber auch, dass es natürlich oftmals auch ein Problem von Frauen untereinander ist. Also ich glaube, die Zeit, dass wir uns alle, also ich habe ganz lange damit gehadert, mit diesem wir müssen uns endlich alle gegenseitig helfen Ding, weil ich gesagt habe, ich muss mich doch, warum muss ich mich mit Menschen solidarisieren, nur weil ich auch eine Pussy habe und die auch. Ich kenne die gar nicht, ich weiß. Andererseits musst du dich, glaube ich, wenn du zu einer diskriminierten Nicht-Minderheit gehörst, sondern zur diskriminierten Hälfte der Menschheit, bist du dann leider doch gezwungen, dich zu solidarisieren, einfach weil du dieselben Nachteile hast. Und wie gesagt, mich hat das sehr lange genervt und ich glaube, das nervt sehr viele Frauen, dass man sagt, wieso, ich bin halt mit den Leuten verbandelt, die ich mag, und das sind halt dann meistens Männer, weil es gibt halt schon viele Männer, die sind halt, ne, so, und dann probiert man eben nicht noch Frauen aus. Und zum anderen gibt es tatsächlich was, was, glaube ich, was ganz Fatales. Wer war denn das, die das, oh Gott, hier, Pussy-Terror, wie heißt sie, die wunderbare, Caroline Kebekus, genau, hat das in einem Interview mal ganz toll erklärt, dass Frauen, wenn sie in einer Position sind, wo es viele Männer gibt, ihnen immer noch suggeriert wird, sie sind, also sie haben Glück gehabt, wenn sie da sind, also, aber neben ihnen noch Platz für eine zweite.
Das wäre ja für sie dann auch gefährlich quasi.
Naja, aber zu sagen, es gibt ja hunderte von männlichen Comedians. Und es gibt diese eine Frau, die hat es geschafft. Boah, ja, so mittlerweile gibt es zum Glück mehr. Aber also uns Frauen wird tatsächlich oder wurde tatsächlich immer klar gemacht, neben dir noch eine, die ist dann richtig gefährlich.
Das wäre dann auch ein bisschen, ne?
Also die könnte dann sogar besser werden als du, weil mit den Männern kommst du klar, weil wenn du die alle platt so, dann wenn du die Männer anführst, dann bist du da vorne. Aber noch eine zweite Frau hat genau dieselbe Energie wie du, und wenn die es bis dahin geschafft hat, dann bist du weg. Was totaler Quatsch ist, weil es ist genug Platz
für alle.
Für alle und für unzählige gute Frauen, genau, ja. Für 50% der Menschheit an den wichtigen Zentralstellen. Und es ist auch Platz, und das, glaube ich, ist noch viel schlimmer. Ich habe da gerade einen Roman drüber geschrieben, Vagina Dentata heißt der. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es muss auch Platz für mittelmäßige Frauen sein, weil es ist Platz für so viele mittelmäßige Männer. Und das finde ich so lustig, weil es gibt ganz viele Männer, die sich beschweren, zu sagen, ja, jetzt gibt es diese Quote, ja. Und dann werden die guten Männer plötzlich, dürfen nicht mehr mitmachen, und dann kommt eine mittelmäßige Frau da dran. Wo ich sage, ja, es gab aber in den Jahrhunderten davor unzählige, total gute Frauen, die nicht zum Zug gekommen sind. Dafür wurden mittelmäßige
Männer da,
genau,
saßen quasi.
Insofern ändert sich die Quote der Mittelmäßigen gar nicht. Nur das Geschlecht ändert sich. Insofern macht Platz für die mittelmäßigen Frauen. Ich weiß, dass das für die Männer scheiße ist. Ich habe selber einen Sohn, ich weiß, der wird es schwer haben. Aber so spielt das Leben. Hätte ich eine Tochter gehabt, hätte die mit denselben Vorurteilen zu kämpfen gehabt wie ich. Und ich glaube, es wird einfach Zeit, dass wir uns gegenseitig, völlig egal vom Geschlecht, mehr unterstützen und mehr aufeinander aufpassen.
Ich glaube auch, ganz oft ist es so das Thema, dass die Frauen gar nicht ernst genommen werden. Also quasi, zum Beispiel jetzt in der Musikwelt, wirst du vielleicht als Gitarristin gar nicht ernst genommen, weil du bist ja eine Frau, du kannst ja vielleicht ein bisschen an der Gitarre rumzupfen. Mhm. Aber dass sie wirklich gut ist, dass daran denkt ja.
Ja, ist ja ganz, ganz oft so, dass irgendwie dann es nicht darum geht, wie gut ist sie an der Gitarre, sondern ist sie mit dem Drummer zusammen oder also wie kommt die da hin?
Ja, und auch wie
ist
sieht sie aus?
Ist das die Freundin
aus?
Vom Produzenten oder genau, wie sieht die aus, ist ganz wichtig.
Es gibt so viele hässliche Gitarristen. Ich habe auf der Bühne eigentlich noch nie eine hässliche Gitarristin gesehen.
Genau,
weil,
bei einem Mann redet da eben nie jemand drüber. Da sagt eigentlich kaum jemand mal, oh Gott, wie sieht der denn aus?
Aber ist das vielleicht auch ein Punkt, warum Frauen vielleicht gerade deswegen nicht in diesen, ich nenne es jetzt mal Status kommen, weil sie sich vielleicht selber gar nicht ernst genommen fühlen oder gar nicht den Weg dahin schaffen?
Ich glaube, die nehmen sich teilweise selber nicht ernst genug oder denken, es reicht nicht. Ich glaube, sie kriegen zu großen Respekt. Ich glaube auch, es ist wirklich so, du musst, wenn du dahin willst, also für mich gab es, ich hatte irgendwie nie eine Alternative. Ich habe immer gesagt, ich will weitermachen. Also für mich, Musiker ist für mich wie so, oder Musikerin ist wie so eine, nennst manchmal wie so eine Geisteskrankheit, ja, weil mittlerweile kannst du damit ja auch nicht mehr wirklich viel Geld verdienen. Also
aber man muss es machen.
Genau, du musst es machen, und deswegen sage ich, es ist wie eine Geisteskrankheit, du kommst ja da nicht raus. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, wenn ich jetzt weitermachen will, ich muss mich erweitern, ich muss produzieren lernen, ich muss noch ein paar mehr Instrumente spielen können, ich muss lauter so Sachen machen, dass ich flexibler bin, dass ich das irgendwie weitermachen kann. Und wenn du das machst, du frisst halt unglaublich viel Scheiße. Und ich glaube, dass manche Leute auch einfach zu sensibel sind dann dafür. Und das ist, und als Mann gibt es halt eine Menge sehr sensibler Männer, die fressen dann aber einfach nicht so viel Scheiße. Oder an anderer Stelle, ne, so. Und deswegen kommen die weiter. Und wenn du als Frau sensibel bist oder nicht so eine unerschütterliche Gewissheit hast, dass du das machen musst, was du da machst, dann glaube ich, wirst du sehr, sehr schnell einfach, kommst du an einen Punkt, wo du einfach entmutigt wirst und sagst jetzt, ich habe einfach keinen Bock mehr. Jetzt.
Also dieses Durchbeißen muss einfach so stark vorhanden sein, dass du den Weg gehst. Ne?
Weil du dich ja durch mehr durchbeißen musst als ein Mann in vergleichbarer Position.
Also allein, wenn ich so sehe, wenn ich so von aus alten Aufzeichnungen mir mal angucke, da gab es das Internet noch nicht, aber wenn ich mir angucke, was die über mich an kübelweise an Scheiße ausgekippt haben, und zwar nie gegen die Musik, sondern immer nur gegen mein Äußeres, gegen irgendwas, was sie gesagt hat. Ich weiß noch, als ich das erste Mal mein Mädchen im Radio gehört habe, ich dachte, boah, wie geil. Ja, so dieser Schlüsselmoment, wenn du Musik machst und du hörst zum ersten Mal deinen Song im Radio. Und dann kam danach, weiß ich noch, waren wir im Tourbus. Und dann sagte der Moderator irgendwie, naja, ist ganz lustig, hat zwar fette Beine wie ein Sumo-Ringer, aber ist ein lustiger Song. Ich dachte, so, und es heißt, es musste immer irgendwie relativiert weren, und das ist bei Frauen immer so, dass niemand hat sich dafür, also ab und zu mal, ja, kam irgendeine komische Bemerkung, aber also dafür war Ralf dann wieder sauer, dass sich für ihn überhaupt niemand interessiert hat, der wurde nicht mal beschimpft, ja, so, und das war dann auch wieder scheiße, aber du hast halt als Frau stehst du immer, Und das ist halt so ein Machtding. Und das ist sowohl ein Machtding im Sinne von Kompliment, als auch von jemandem runtermachen. Wenn du, selbst wenn du jemandem sagst, boah, die mit dem geilsten Äußeren von sonst wo, das ist immer ein Machtgefälle, weil über jemanden, über deinen Chef sagst du nicht, wenn du den neu kennenlernst, ey, du siehst aber geil aus. Ja? Also alle haben sich zum Beispiel, wir haben hier so eine Staatsministerin Sassan Schäbli, die hat sich irgendwann mal total drüber aufgeregt, dass ein Typ bei einer Veranstaltung, die kam halt zu spät und hat sich hingesetzt und der Typ hat gedacht, sie ist irgendwie eine Sekretärin. Und dann hat sie, ja, die Staatsministerin ist noch nicht da, doch. Und dann sagte der, naja, irgendwie, das hätte ich ja jetzt nicht damit gerechnet, dass sie dann auch noch so eine Hübsche. Und ich mir sage, was nimmt so ein, also über jemanden, der quasi in einer staatstragenden Position kommt oder du kommst zu einem Vorstellungsgespräch zu einem neuen Chef, du würdest nie sagen, oh, jetzt hätte ich aber nicht gerechnet, dass sie auch
sie
noch so geil aus.
Sie
sehen aber geil aus. So. Weil das ist ein Machtgefälle. Jemandem ein Kompliment machen ist ein Machtgefälle. Das machst du, wenn du merkst, dass du das darfst, dass du auf Augenhöhe bist. Ja. Und Männer nehmen sich das raus, weil sie sich dieses Machtgefälle nicht nehmen lassen wollen. Und das nervt einfach. Und mittlerweile gibt es ja diese tolle, von Extra 3 erfundene Knastregel, dass man sagt, alles, was du im Knast von einem anderen Mann gesagt kriegen möchtest, der in einer Machtposition ist, das kannst du auch einer Frau unverfänglich sagen. Und also ich glaube, dass viele Männer sich nicht dessen bewusst sind, dass das, was sie tagtäglich auch noch an Machtgefälle haben und zementieren, wie scheiße das teilweise ist für Frauen und wie hinderlich das ist. Und wie gesagt, das gehört halt zu der Scheiße, die du fressen musst, wenn
also
du weitermachen willst.
Also die Knastregel ist tatsächlich ziemlich gut. Ich wurde auch schon einmal in meinem Leben gefragt, naja, jetzt mit MeToo und so, was dürfen denn junge Männer überhaupt noch sagen? Tatsächlich auch von der Mutter von einem jungen Mann, die gesagt hat, naja, der hat da so mit zu kämpfen, was darf der denn überhaupt noch? Und die Regel ist tatsächlich sehr gut. Was du nicht möchtest, was ein anderer Mann im Knast zu dir sagt.
Ein anderer, wesentlich stärkerer Mann im Knast zu dir sagt.
Genau.
Ich glaube, das ist so die...
Ja, das, wenn man dann, kann man dann erstmal überlegen, so erstmal das abgleichen, bevor man es sagt. Wir sind jetzt sehr weit abgeschwoven.
Abgedriftet,
aber das will ich jetzt nicht kritisieren.
Nein, du kannst
wir
es auch gerne
aber noch
raus,
mal zurück
du
zu
kannst
dir.
Da auch vieles rausschneiden wieder.
Das ist Nein, das ist
ich finde das ganz wichtig, das sollte gerade das halt auch drin bleiben, weil ich finde, das wird vielleicht oftmals gar nicht so gesehen oder so wahrgenommen, wie jetzt du als Betroffene, die das im Musikbusiness vielleicht des Öfteren mal mitbekommen hast, als vielleicht jetzt jemand, der keine Musik macht. Mhm. Also das hat schon...
Ja, es ist halt ein Männerjob immer noch. Ne? Ja. So. Und es ist so ein bisschen wie wenn du Kfz-Mechanikerin bist oder so. Also Musikproduzentin ist Das fand ich am geilsten, so bei über King Mummy hat der Rolling Stone neulich geschrieben. Und ich weiß, dass Daniel wirklich jemand ist, der immer und der liebt mich heiß und innig und der erzählt jedem, auch der es nicht hören möchte, dass ich seine Produzentin bin und was ich da mache und so. Und die haben ihn interviewt und haben geschrieben, ja, sie ist Songschreiberin. Weil das als Produzentin, das geht nicht. Das kannst du nicht
mit
machen.
Dem Bild.
Genau.
Frauen können Songs schreiben.
Genau. Und
das
in
geht.
Der Bild hieß es, sie ist seine, also so, genau, da kam dann die Frage, bist du seine Muse? Das sag ich, glaube ich, also, bist du am Arsch oder was? So. Und ich denke so, ey, das. Und natürlich, und das Problem ist, wenn du, und das, es gab in einem anderen Interview, was kürzlich mit mir gemacht wurde, da wurde das dann x-fach zitiert, ja, sozusagen, und da kam dann der nächste Shitstorm unten drunter, das kam dann bei Spiegel Online, die soll sich mal nicht so anstellen, wer ist die denn, die soll mal, und wenn du sowas dann thematisierst, bist du sofort die blöde Zicke, die ja eigentlich gar nichts kann und sich nur wichtig machen will.
Und vielleicht kann ich da ganz kurz einhaken. Und zwar haben wir, als wir uns vorbereitet haben, haben wir was auch über dich oder über deine Band gelesen, was das 110%ig widerspiegelt, was du gerade gesagt hast. Und zwar ging es da einmal um Übermutter, war das, ne?
Oh, habt ihr laut.de gewesen? Ja, ich liebe es.
Und dann,
die hassen mich so. Das
ja,
ist so
und
schön.
Dann dachten wir so, es ist halt so krass, weil wir gesehen haben, oh, ihr wart bei Roadrunner Records.
Ja.
So, das war für uns beide schon mal so, wow, krass, ne, cool, dass das so eine deutsche Band darauf geschafft hat, weil es einfach zu der Zeit einfach das Label war.
Ja,
so,
klar.
Ne? Und wir sind halt mit Roadrunner Records aufgewachsen und die Bands abgefeiert und alles. Und dann halt diese Headline von der besagten Webpage zu lesen, wo sie gerade dich rausgepickt haben und quasi über dich geurteilt haben und das halt auch wieder mit diesem alten Lucy Electric-Ding irgendwie mit vereint hat. Und ich glaube, die Headline war irgendwie...
Lucy von Org macht jetzt einen auf Rammstein, weil sie ein Mädchen ist.
Genau.
Irgendwie so
ja,
war das.
Und diese Headline passt genau zu dem, worüber wir die letzten paar Minuten gesprochen haben. Und das fanden wir beide so dumm.
Und da muss man auch sagen, die Kritik an dem Album ist dann quasi, das wäre so... so nach dem Motto NDH, so die x-fachte Rammstein-Kopie, was ja so das braucht keiner, irgendwie so überflüssig wie das Wort zum Sonntag.
Ja.
Und da muss man ja sagen, selbst wenn man diesen Standpunkt vertritt und sagt, das muss keiner mehr machen, gibt es ja x männliche Bands, die das lange nach mir gemacht haben. Die deswegen
das Ding ist,
nicht
damals
unbedingt kritisiert
gab es das überhaupt nicht. Das war irgendwie, das war Anfang der Nuller, als wir anfingen. Da hat es überhaupt keiner gemacht. Und am lustigsten fand ich ja immer, dass sie mal erzählt haben mit so scharf rollendem R. Es gibt kein einziges, ich habe mir Lust weil sogar total darauf geachtet. Es gibt kein einziges verficktes rollendes R auf dieser gesamten Platte. Einfach weil es, also ich habe die Tonspuren selbst aufgenommen und bearbeitet. Ich weiß es. Und aber also und wie gesagt, also die ganzen Epigonen, die danach kamen, ja, so Umf oder also was weiß ich, Eisbrecher, gibt es ja unzählige, die dann nicht bei Roadrunner Records waren.
Was ja auch ein Qualitätsmerkmal ist.
Ja, zum Beispiel, ne? Und so. Ja, aber das ist genau das. Das kann nicht gut sein. Das hat ein Mädel gemacht, die war auch mal erfolgreich.
Mit Mädchen, also Lucy Electric, bitte, das kann ja nicht sein.
Das kann nicht
ne?
sein, das geht nicht und sich auch nicht damit befassen und so. Und aber das ist halt das ist halt so. Und das ist das, was ich meine. Du musst als Frau auch echt ein scheiße dickes Fell haben. Also
vielleicht
weißt
das
du,
ist ja auch gerade, weil du als Lucy oder vielleicht als Lucy Electric halt immer aus der Band rausgenommen wirst. Du bist halt immer die Frontfrau, du bist halt immer die, ich sag's mal, die bekannt war, ne? Weil bei Lucy Electric kannte man, die mit den Dreadlocks, die das Mädchen ist. Ja. Du warst quasi immer die Figur, die man beachtet hat. Und deswegen, glaube ich, ist es für dich besonders schlimm, weil es wurde ja nie das Projekt gesehen, sondern es wurde immer persönlich Lucy angegriffen.
Genau.
Und das
finde
ich halt total unfair, dass man das halt so macht. Dass, ne, man kann sagen, ich sag jetzt mal, Slipknot ist eine scheiß Band, aber die würden niemals sagen, Corey Taylor, was der da gemacht hat, das ist besonders scheiße.
Ja,
ne?
Das
ist halt immer die Band.
Und das ist vor allem auch so ein scheiß Typ. Und wie der, aber wie gesagt, also es ist immer noch ein Traum gewesen und es gab auch so viel Schönes, wo ich sage, ich hab's nicht. Ich habe komischerweise wirklich so einen Weg gefunden, auch dadurch, dass ich zum Glück, ich habe ganz viele alte Freunde, ich habe ein gesundes Umfeld gehabt, was mir immer geblieben ist, was sich auch nie verändert hat. Und bin sehr bodenständiger Typ. Dadurch habe ich nie gedacht, dass die, ja, was weiß ich jetzt, so die Liebe von Journalisten oder so irgendwie wichtig ist für meine Person.
Ja.
Und ich habe, und das war, glaube ich, auch für mich im Nachhinein total gut, ich habe ja dann sehr früh angefangen, auch selber Journalismus zu machen und war ja 9 Jahre bei Radio Fritz, habe da moderiert und habe auch für Zeitungen geschrieben und so und habe gemerkt, wie dringend die einfach irgendwen brauchen, damit sie leben können und damit sie Kohle verdienen können. Also das ist nicht, die urteilen nicht über dich, weil du scheiße bist, sondern weil sie ihr Mittagessen finanzieren müssen. Und das hat mir auch sehr geholfen, das alles in so eine Relation zu stellen irgendwie. Ich glaube aber auch, dass das sehr schwierig ist, ich habe da wirklich auch an vielen, vielen Stellen durch so kleine Sachen sehr viel Glück gehabt, mich da so zu stabilisieren in diesem ganzen Irrsinn. Und viele haben dieses Glück halt nicht und die sind dann eben auch einfach ganz schnell wieder weg oder die zerbrechen da dran oder die, und das ist halt, das ist auch tragisch, weil es geht auch einfach wahnsinnig viel schöne Musik verloren, die andere machen können. Und also, wie gesagt, auch über Doro Pesch, die so ein Urgestein ist, ja, oder so, da haben die Leute auch ganz anders geurteilt als über männliche Leute, die so lange in so einer Position sind wie sie. Und also es gibt so, es gibt halt nicht so viele Frauen in der Branche, die halt lange bleiben und immer wieder irgendwas machen oder irgendwas anderes machen und an denen hältst du dich halt fest und versuchst älter zu werden und mal zu gucken, wie lang es noch geht. Also ist ja mein Ziel, irgendwie dann irgendwann vielleicht doch auf der Bühne umzufallen und einfach zu gucken, dass es, womit es jetzt geht. Und das ist auch schön, so was weiß ich, jetzt mit, ich mache jetzt tatsächlich, das ist jetzt eine Info, die kriegt ihr als allererste, hat nämlich, das mache ich jetzt einfach mal.
Ein Bandleben exklusiv.
Also es wird tatsächlich eine Soloplatte geben demnächst von mir, meine allererste, so richtige.
Witzig, das wollte ich.
Wirklich eine Lucy van Ork-Platte, kein.
Ja, genau, mit. Kein
Zellernamen.
Das wird ein ganz schräges Projekt. Mit Songs, wo ich wirklich alles gemacht habe, wo ich auch selber drauf Gitarre spiele, wo ich alles selber programmiert habe, alles selber aufgenommen, alles und so. Und da wird es auch eine ganz spezielle Bühnenshow zu geben, wo ich gesagt habe, ich habe da so viel Programming gemacht, dass es totaler Scheiß ist, jetzt so zu tun, als wäre das alles live. Also da wird es auch viel, wie soll ich sagen, das hat viele Theaterelemente. Da wird es natürlich, ich werde natürlich immer live singen und es wird auch Instrumentalisten geben, die da live spielen, aber es wird eben auch viel sein, was halt vom Band kommt und wir werden viel inszenieren. Es wird schön dunkel, aber es wird auch, und es wird dreisprachig in Deutsch, Englisch und Latein. Und es wird auch nicht Gothic, es ist irgendwas dazwischen. Wenn ihr wollt, kann ich euch was vorspielen irgendwie.
Machen wir gleich.
Ja, genau.
Aber es ist witzig, weil das wäre nämlich auch eine Frage von mir gewesen, warum du quasi immer im Band, im Bandleben warst, dass du halt quasi immer dir Leute dazugeholt hast, im Bandgefüge warst und nicht dein Solo-Ding gemacht hast. Wenn Journalisten und so weiter dich immer rauspicken, hätte man ja auch sagen können, okay, ihr wollt das, dann kriegt ihr das, dann mache ich meinen Solo-Kram und stelle mich dementsprechend mit meinem Namen auch denn. Weil es gibt ja, glaube ich, kein Projekt, was wirklich deinen vollen Namen hat. Ich glaube, es gibt irgendwie das Haus.
Ja, wir können das ja nochmal aufdröseln.
Genau.
Also sozusagen, wir haben jetzt am Anfang viel über Mädchen geredet, dann über Feminismus und oder Frauen in der Musik. Um nochmal dich auch zu beleuchten, also du bist ja eben, hast ja sehr früh gestartet mit, dein erstes Projekt hieß ja quasi Ina oder Ena.
Ina, ja, also das hatte quasi noch meinen vollen, also weil ich heiße Ina Lucia, ich habe zwei Namen und das war quasi das erste, was, da habe ich aber noch nicht selber geschrieben.
Da hast du ja gesagt, mit 16 hast du da deinen ersten Plattenvertrag quasi.
Genau, und da haben die mir schön gesagt, was ich zu tun, also so, ich kam da an, ganz schlimm, mit Sachen, die ich selber geschrieben hatte, mit, oh Gott, das war richtig, richtig schlimm, mit christlichem Hardcore-Acid-House.
Okay.
Ganz peinlich, also richtig so. Ja, vollkommen bekloppt. Also damals war ich auch, dem habe ich zum Glück heute komplett, dem habe ich komplett den Rücken gekehrt, aber damals war ich noch voll so eine auf, habe ich voll einen auf Christin gemacht. Und prompt hatte ich den Plattenvertrag unterschrieben, hatte die Firma gesagt, du wirst jetzt die neue deutsche Paula Abdul. Und Paula Abdul war damals so der Inbegriff von etwas billigem Pop. Und wo sie ist, glaube ich, eine tolle Choreografin. Insofern möchte ich sie nicht schlecht machen. Und musste dann Dinge tun. Mhm. Und hatte das auch unterschrieben und hatte da einen solchen Respekt vor, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte von Verträgen und solchen Sachen. Also weil meine erste Band hatte ich mit 12, aber und ich stand halt auch schon, also erste bezahlte Gigs irgendwie so, seit ich 14 war, aber ich hatte keine Ahnung, ne, so. Und dann hat man sich so durchgeschlagen, hat auch versucht, irgendwelche Kämpfe auszufechten, und das hat aber dann mehr oder weniger erst Lucy Electric war dann das, was ich wirklich wollte, was genau meins war. Und und tatsächlich, ich bin auch so ein, wie soll ich sagen, ich bin total gerne alleine, aber ich bin, was so was Kreativität angeht, bin ich, glaube ich, auch gerade deshalb, weil Kreativität war für mich immer ein Weg, um in eine Gruppe zu kommen. Es mag immer nicht so wirken, jetzt bei Interviews oder so. Ich bin ein sehr, sehr schüchterner Mensch und bin auch eine der Menschen gewesen, die auf Partys da stand. Und also das ist bis heute so, das sage ich, Partys, die nicht mit meinen Freunden stattfinden, das brauche ich gar nicht. Das ist, muss nicht sein. Und habe ich auch keinen Spaß dran. Und für mich war Musik immer ein Weg, auch mit Party machen zu können, weil dann hatte ich ein Thema, über das ich reden konnte. Ich hatte meinen Platz, ja, der war auf der Bühne, und hinterher konnte ich dann so, und dann hatte man irgendwie so ein so. Und deswegen hat für mich Musik immer was damit zu tun gehabt, ich bin in einem Gruppenkontext, weil ich sonst am liebsten alleine oder nur mit ganz, ganz engen Freunden mich so bin. Und das war halt komplett konträr zu dem Bild, was auch bei Lucy Electric war, wo ich ja immer so die nach vorne und die
total
Fläche
aufgedreht
so. Und so. Und die haben mich im Turbus, haben sie mich immer Höhlenkind genannt, weil ich am liebsten irgendwie in der Koje lag unten und gelesen habe. Und das ist nicht. Und ich glaube, der Grund, warum ich, fällt mir gerade ein, erzähle ich zum ersten Mal, aber ich glaube, das stimmt. Also Musik war für mich immer ein Weg, um in Menschengruppen zu kommen. Und deswegen habe ich das gar nicht anders gelernt. Und deswegen ist es für mich erstmal auch komisch gewesen, Musik alleine fertig zu machen. Ich habe immer natürlich alleine geschrieben und sowas gemacht, aber für mich war es immer toll, Menschen kennenzulernen durch Musik, weil ich das anders nicht so gut kann. Und deswegen hat das, ja, bis ich fast 50 bin, gedauert, dass ich jetzt irgendwie meine erste Soloplatte mache. Genau. Aber auch da werde ich halt natürlich mit Musikern unterwegs sein, weil so ganz alleine ist das...
Ist ja auch ein bisschen langweilig dann.
Vielleicht. Ja, es macht auch echt keinen Spaß, aber das sind zwei Menschen, die mir selber, also auch persönlich, unglaublich viel bedeuten, und dann ist das, glaube ich, ich hoffe ganz doll, dass das ein herrlicher Spaß wird.
Ja, genau. Was ich eben auch noch erwähnen wollte, dazwischen hast du ja eben auch dann immer House of Lucy gab's, dann eben Übermutter, da haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, wo wirklich die Metal-Gitarren ausgepackt wurden quasi. Dann hast du Bücher geschrieben, das hast du ja auch schon erwähnt.
Ja, mache ich immer noch. Also ich schreibe halt, also das ist so mittlerweile mein zweites Standbein, wo du so merkst, du kannst halt als Musiker, wirklich, wie gesagt, mit der Musik richtig Kohle verdienen, ist total schwierig. Entweder du musst dann so, was ja viele machen, du machst dann so einen auf Influencer, ja, und Werbung, eben genau aus dem Grund, ich bin nicht so, Werbung liegt mir nicht, das ist, ist nicht so meins, insofern musste ich mir irgendwas anderes suchen, wo man alleine sein kann, mit dem ich Geld verdienen kann, ja, so, und wo ich, mit dem ich dann teilweise auch querfinanzieren kann, also ich würde jetzt nie, das ist immer noch meine Arbeit und ich verdiene damit auch immer noch Geld. Und ich bin unendlich dankbar, dass das geht, dass ich mit meiner Kreativität mein Leben bestreiten kann. Das ist ein Riesengeschenk. Das können sehr viele, die viel mindestens so gut oder viel besser sind kreativ oder viel einfallsreicher, können das nicht mehr, weil das einfach so schwer ist. Und aber dann habe ich halt angefangen, Bücher zu schreiben. Ich komme ja eigentlich auch gar nicht aus der, also meine allererste U-Suppe dadurch, Vater Bildhauer, Mutter Malerin. Ich habe Kunst studiert. Meine Ursuppe ist malen, zeichnen, Kunst, ich bildende eigentlich. Kunst, genau. Und das heißt, ich illustriere auch bis heute Bücher und mache solche Dinge und bin auch mittlerweile auch da wieder, bin auch mittlerweile dabei, dann auch da mal eine Solo-Ausstellung hinzukriegen mit Sachen, die ich dann alleine mache und so. Also habe dann es geschafft, mir so mit allem, wo ich kreativ irgendwie gedacht habe, ja, das kann für andere Leute spannend sein, da können die Spaß dran haben, oder wo ich irgendwas sagen will, weil du brauchst ja als schon als, wenn du künstlerisch tätig bist, du kannst das ja nur machen, weil du der Meinung bist, du hast irgendwas zu sagen, du willst irgendwas transportieren. Wenn du, wenn du nur sagst, ich möchte das damit, also ja klar, es gibt künstlerisch tätige Leute, die wollen einfach nur lieb gehabt werden, was aber glaube ich echt schwierig ist, weil wenn du dann so eine Phasen hast oder sowas abkriegst wie laut.de oder so, dann bist du am Boden zerstört.
Ja.
Und ich wollte halt immer was sagen und meine Message ist, oder der Versuch ist glaube ich wirklich zu sagen, ich möchte Menschen für Freiheit begeistern, in jeder Form. Sei es für sexuelle Freiheit, sei es für
kreative
Geschlechterfreiheit, für kreative Freiheit. Deswegen habe ich mich auch nie einschränken lassen. Das ist jetzt auch noch so. Und das Geile ist, die Leute gehen da mit. Also King Mami ist ein totales Pop-Soul-Projekt. Aber zwar super edgy, weil eben unser Haupt-Proink, der Daniel Zillmann, also der eigentlich King Mami ist, also ich bin ja nur King Mamis Mami, er ist ja King Mami, ist halt eine Persönlichkeit, die dich wegbläst. Der wiegt 150 Kilo, der ist, er hat eine Stimme wie für drei. Der kann so geil singen und der ist so groß und macht einen solchen Alarm auf der Bühne auch und so. Ich liebe das, was der da tut. Und ich bin da so ganz im Hintergrund und kann mich da. Aber das Lustige ist, dass ich ja dann eben eher in der Gothic-Szene unterwegs bin, wenn ich auf der Bühne bin. Dass es aber mittlerweile auch ganz viele Leute aus der Gothic-Szene gibt, die auf King Mami stehen, einfach weil der so edgy ist. Der ist zwar bunt und es knallt und der ist mit Glitzer und so und aber dass du das letzten Endes dieses Fünkchen Freiheit, was da auf der Bühne ist, und auch Subversivität, zu sagen, der, da hast du einen 150-Kilo-Typen und der strippt in seinem Video und es ist geil und er sieht nicht, er macht es nicht, um die Leute abzuschrecken, sondern er sieht dabei einfach zum Niederknien geil aus. Und das ist das, was das alles verbindet. Das, glaube ich, so ein Spaß daran, Leuten ein bisschen eine Tür zu öffnen oder selber Dinge zu entdecken und zu sagen, ich sehe diesen Mann und sehe, dass der eigentlich ganz vielen Schönheitsidealen widerspricht, die wir heute so da, und dass der so schön, der ist wirklich so schön, dass der manchmal, wenn wir zusammen auf irgendeiner Party sind, dann läuft er irgendwo lang und es gibt Leute, die strecken ihre Hand nach dem aus.
Geil.
Weil sie den anfassen wollen, weil der so unwirklich ist, weil der so in
so
seiner ganzen...
ganz intuitiv einfach.
Ja, in seiner Erscheinung. Und ich liebe das zu sehen und zu sagen, ja, Leute, eben Schönheit ist nicht das, was...
die Medien vorgeben.
Irgendwelche Medien oder irgendwelche komischen Ideale uns vorgeben, sondern Schönheit ist wirklich was völlig Individuelles. Und das ist das, was so meine Mission ist mit allem, was ich gemacht habe. Sei es mit Lucy Electric oder mit dem Haus von Lucy, wo es viel um, ja, auch dann im Gegenteil um Depressionen ging, um Leute dafür zu sensibilisieren oder für auch um sexuelle Freiheit ganz unbedingt. So, wir sind da noch lange vor Umbra et Imago in SM-Clubs aufgetreten und voll in Latex und so, haben da irgendwie Spaß gehabt. Und dann, wie gesagt, mit Übermutter ging es natürlich um Feminismus also es gibt immer, und Meistersinger fällt mir gerade ein, ist natürlich auch so ein Ding.
Stimmt,
ja, so ist mir auch ganz wichtig. Ja. Meistersinger ist ja noch voll aktiv und wird es auch bleiben, natürlich.
Haben wir übrigens auch ein sehr schönes Video gesehen und da ist mir aufgefallen, dass diese beiden Stimmen halt so richtig schön harmonieren und ihr euch quasi immer überholt im Singen. Mal stichst du so raus, wo man denkt, geile Stimme, und dann kommt er hinterhergezogen und das ist quasi wie so eine Treppe.
Man weiß immer nicht so richtig, wer singt geiler irgendwie.
Ja, wer steht im Fokus, ja. Das fand ich ganz irre, dass so, das kenne ich so aus dem Duett, kenne ich das nicht, weil da ist immer halt ein starker Partner und einer, der nicht so stark ist, und ihr habt euch da halt in dem Video halt oder in dem Song halt immer wieder so das Treppchen streitig gemacht und halt habt euch immer überholt. Das fand ich total irre.
Das ist auch genau das Ziel da. Also, weil wir haben gesagt, wir wollen auf der Bühne eigentlich zu einem Organismus so verschmelzen. Mhm. Und bei uns ist dann immer, wenn wir das so, ich sitze da immer und das gestehe ich jetzt hiermit, ich hasse es, Gesang zu editieren. Ganz furchtbar. Ich kann es wirklich gut, weil als Sänger kann man sowas einfach. Und es ist aber einfach, wenn du das am Rechner machst, das wird mir, glaube ich, jeder zustimmen, der das macht, oder jede, ist eine scheiße Arbeit. Also du musst dir halt 150 Spuren anhören, dann nimmst du die besten Sachen raus, dann guckst du, und gerade wenn du so Duettgeschichten machst, dann guckst du, dass du wirklich die Punkte hast, wo es am allerbesten harmoniert, wo es am allerschönsten ist, und der Maßstab bei uns, das heißt bei uns immer, es pritzelt. Und genau dieses Pritzeln, dass du sagst, du kannst eigentlich gar nicht mehr so richtig einordnen, wer jetzt wann, wo und wie, und es war aber die ganze Zeit so. Yeah. Und Und das ist das Ideal für Meistersinger, dass wir quasi wirklich so zu einem Organismus verschmelzen. Deswegen sind wir auch auf der Bühne, wenn wir auftreten. Wir haben ja immer so lange kittelartige Klamotten an, auf die Projektionen geworfen werden. Das heißt, wir verschwinden eigentlich als Personen komplett. Was aber den Leuten, und das ist dann auch wieder diese Radikalität, was auch vielen, also wobei, nee, eigentlich, also ich habe noch nie einen erlebt, der da rausgegangen ist und hat gesagt, er findet es scheiße. Die meisten trauen sich nicht oder viele trauen sich nicht, weil es ist dunkel und die Lieder sind halt, gehen wirklich so ans Eingemachte gefühlsmäßig oft. Also wir singen auch tatsächlich oft auf Trauerfeiern oder auf, also so bei so ganz intimen Anlässen von Leuten. Man kann uns buchen, so Wohnzimmerkonzertmäßig, und das wird auch gut und gerne gemacht. Und du gibst den Leuten so eine Rampe, dass die wirklich komplett loslassen können mit Gefühlen. Es wird sehr viel geweint bei uns in den Konzerten. Es wird aber auch sehr viel gelacht. Und dadurch, dass es aber stockdunkel ist, also es gibt wirklich nur diese Projektionen, der Rest des Saals ist komplett dunkel, können die Leute das auch. Und das ist wie so ein, und das hat eine ähnliche Radikalität, wie wenn 150 Kilo Mensch strippt, weil es die Leute auch nicht gewohnt sind. Weil du immer heute mit so einem leichten Abstand oder so einer Ironie oder, also, und wenn so diese, ja, halt so diese Bento-Weißnummer, so, oh ja, und dann habe ich die und die Erfahrung gemacht, ich zeige euch jetzt mal allen, was man so, aber diese, also wirklich Erfahrungen zu machen oder dich da wirklich zu trauen, dich reinfallen zu lassen,
ja.
Das passiert gar nicht so häufig.
Ich wollte gerade sagen, das geht auch verloren, weil die Leute wollen alle nur das Entertainment haben, aber da mitzufühlen ist, glaube ich, für viele sehr schwer, da so loszulassen. Also ich habe das bei mir in der Musik nicht, dass die Leute vor der Bühne weinen, aber ich kann mir vorstellen, dass es für dich als Künstler auch eine ganz starke Energie ist, die dann aus dem Publikum zurückkommt, weil du merkst da, okay, ich berühre die Leute, die Leute hören mir auch wirklich zu. Da hatten wir auch ein ganz witziges Gespräch, Johnny und ich, wo Johnny zu mir meinte, er hat das Gefühl, dass die Leute immer weniger auf Konzerte gehen, wegen der Musik oder der Kunst.
Also meine aktuelle Theorie ist, dass sich keiner mehr für Musik interessiert.
Ich wollte es nicht so radikal
sagen.
Für das Event.
Ah, ja, ja. Genau, für die Events schon noch. Aber ich behaupte, das Publikum interessiert sich eigentlich kaum noch für Musik. Und das, was mich sozusagen wirklich anfuchst, ist, ich habe auch das Gefühl, die Musikindustrie interessiert sich auch nicht mehr für Musik.
Nee, klar.
Also es gibt einfach so ein, Musik ist einfach nicht mehr so wichtig. Ist irgendwie egal. Das öffnet auch so Sachen, wo man sich auch ein bisschen befreien kann, weil einige Sachen auch irgendwie egal werden. Aber es ist eigentlich, also ich bin selbst auch Textschreiber so, und ja, eigentlich nervt mich das dann auch, dass ich das manchmal das Gefühl habe, da hört auch eigentlich keiner richtig hin. So. Und das bewertet irgendwie kaum jemand. Und so einen richtigen Laut.de-Verriss wünsche ich mir eigentlich auch immer mal. Aber dafür ist es dann irgendwie heutzutage auch zu egal, habe ich den Eindruck.
Ja, ja, also Musik erweckt.
Also es ist alles so ein bisschen egal.
Niemand einfach identifiziert sich über Musik.
Genau,
das war halt
diese
früher
Subkulturen,
anders.
Es gibt noch
also
die Reste davon.
Im Gothic gibt es Reste davon, glaube ich. Die sind sehr, sehr, aber die interessieren sich auch für alles. Das ist der Unterschied.
Da geht es auch viel um Ästhetik und Randprogramm und sowas.
Naja, ne? Und die sind, also meine Theorie über die Gothic-Szene ist ja tatsächlich, deswegen bin ich da auch so gerne, dass Leute erstmal ein bisschen zu sensibel sind für die Welt und irgendwann merken, dass sie andere finden, die ähnlich sind wie sie, indem sie sich schwarze Klamotten anziehen. Und im Gegenteil, also die sind eher, also die Leute, die ich kenne, die sind extrem lebensbejahend, die kosten jeden Teil des Lebens aus, die sind sehr, das siehst du so, die sind aber auch für jeden Teil des Lebens, also auch für den Tod und so extrem, also alles, was irgendwie Außenseiter ist, deswegen hat der Tote auch so eine, spielt da auch so eine wichtige Rolle, weil der ist ja so der größte Außenseiter, alles wird irgendwie versucht einzugemeinen, alles wird versucht zu integrieren, alles wird, du hast für alles Verständnis. Das nimmt manchmal sogar, also fast schon bizarre Formen an, wo du merkst, dass Leute sich echt ausnutzen lassen oder so. Aber ich finde es unglaublich schön und rührend, dass das geht und wie liebevoll das ist. Also das ist schon wirklich eine, klar gibt's auch da irgendwie, Pappnasen gibt's überall, aber ich finde die Pappnasendichte in dieser Szene ist wirklich sehr gering.
Finde ich auch, also das sehe ich auch so. Also ich habe auch den Eindruck, die Leute in der Gothic-Szene sind irgendwie sehr offen, sehr herzlich. Und das ist auch tatsächlich, wie du sagst, auch so eine Szene, die gibt es noch. Aber viele Sachen, wo die Leute sich früher über Musik definiert haben und auch nach Musik ihren Freundeskreis sortiert haben und nach Musik, ihren Kleidungsstil, das ist heute nicht mehr. Also
nee, das hat einfach nicht mehr, so eine Wichtigkeit. Dafür gehört es halt zu, was weiß ich, gibt es halt neue Formen. Ich glaube, da muss man, darf man gar nicht so traurig drüber sein. Und es ist halt, also Platten sind halt nicht mehr so wichtig. Eine Platte ist quasi eine Visitenkarte, um ein Konzert zu geben. Und ein Konzert ist ein Event. Und die Leute merken sich, und letzten Endes, seien wir ehrlich, ging es uns auch, wenn wir auf, also ich erinnere mich auch, was weiß ich, dass mir bei meinem allerersten Cure-Konzert mit 13 mein Pogo-Tanz eine Kontaktlinse rausgeflogen ist. Daran erinnere ich mich. Ich erinnere mich aber nicht mehr, bei welchem Stück das war.
Ja.
Ja, so. Ich weiß nur noch, dass ich diese Gesamtsituation da vergöttert habe, dass ich Robert Smith vergöttert habe, dass ich irgendwie, und letzten Endes machen wir das alle so. Wir reden nur anders drüber und wir zeigen es anders. Und ich glaube, dass Musik an sich ist ein menschliches Grundbedürfnis, einfach weil Kommunikation ein menschliches Grundbedürfnis ist, aber wir kommunizieren halt anders als die jetzigen, die Leute, die jetzt jung werden oder älter werden und jetzt noch jung sind. Und ja, und eigentlich ist es ja auch spannend, weil es immer wieder Möglichkeiten gibt, auch mit Leuten wieder anders zu kommunizieren, und das hat ja auch Vorteile.
Ja, wir werden sehen, was dann aus der Musik wird.
Was aus deiner Musik wird, ne? Also bringst du dein Soloalbum richtig physisch auch in den Handel, oder wirst du es?
Nein, also weiß ich nicht. Also vielleicht schon, aber physisch, was gibt's denn da noch? Wer kauft denn CDs? Also,
da sind wir, genau.
Ich glaube, das ist bestenfalls halt auf Konzerten. Das machen wir mit, also so kannst du das machen, aber
Aber ist nicht gerade die Gothic-Szene dafür berühmt-berüchtigt, dass die halt so eine Liebhaberstücke auch gern kaufen?
Ja, Liebhaberstücke, dass man sagt, man macht so schöne, ja, da macht so man LP, aber nicht so nur eine LP, sondern macht man irgendwas Schönes dazu, in einer tollen Verpackung,
so solche Sachen.
So Sammlergeschichten. Ja, aber da geht es auch darum zu sagen, da nimmst du auch nicht nur die Musik mit, sondern die lädst du dir halt einmal auf den Rechner und dann hast du die oder aufs Handy oder so, sondern da geht es ja vor allem darum, dass du so eine schöne Erinnerung mitnimmst. Das ist eigentlich wie in einen Geschenkeshop gehen und dir irgendwas Cooles zum Hinstellen mitnehmen, was aber auch gut ist. Also da kaufen sie da eher so ein Kunstwerk. Was ich auch wieder schön, das machen wir mit Meistersinger, sind wir da sehr hinterher, dass wir wirklich schön verpackte Sachen machen. Also wir hatten jetzt so eine Origami-Edition von unserer EP, von unserer neuen, von drei Elemente, da hatten wir so zu Romans Leidwesen. Das ist nämlich das Geile, wenn man Technik kann. Ja? Ich konnte im Studio sitzen und konnte mischen und Gesang editieren, was ich zwar hasse, aber ich musste nicht, so wie Roman, die Cover für unsere Sonderedition falten, wovon er sich echt blutige Finger geholt hat, weil das waren so ganz, ganz edle Pappen, aus denen wir das so Origami-mäßig zusammengefaltet haben. Der tat mir so leid und haben wir da irgendwie 100 so eine riesen Pappen im Schweiße seines Angesichts über. Das war auch nicht schön. Insofern,
der Arme.
Ja, aber das.
Wenn man nicht produzieren kann, muss man leiden, ne?
Ja, naja, also produzieren insofern, das ist bei Meistersinger, ist es tatsächlich so, eben weil wir gesagt haben, wir sind eine Einheit, dass wir, wenn wir programmieren, weil das ist ja eine rein elektronische Geschichte, da sitzen wir immer zu zweit am Rechner. Mhm. Das ist tatsächlich so, ich bediene den. Ich schlage Sounds vor, ich mache das alles. Aber
sein Input ist immer dabei.
Der Input ist immer dabei. Das finde ich auch wichtig, weil das geht gar nicht. Also irgendwie Meistersinger geht nur mit uns beiden zusammen. Es kann auch keiner von uns einen Meistersinger-Text alleine schreiben. Das geht irgendwie nicht.
Ist Meistersinger dann im Moment dein aktuelles und einziges Projekt von ganzen Bands?
Übermutter ist ab und zu immer noch. Wir haben es so versucht, so vor ein, zwei Jahren. Es gab ja auch drei neue Videos und wir versuchen immer, uns zusammenzufinden. Wir sind halt alle drei so unglaublich beschäftigt und das ist dann immer ein bisschen anstrengend. Und ich würde so gerne wieder was machen. Und alle, wir drei, also Übermutter, sind mittlerweile eigentlich so im Kern halt, sind das der Michael Brettner und ich und die Anni Müller zusammen und die Janni Neckel eben, wenn wir uns sie leisten können als Bassistin, dann ist sie auch noch mit dabei. Aber Meistersinger ist schon so das, wo ich mehr in Front bin, und King Mami ist jetzt gerade halt angesagt, weil es einfach für mich eine ganz wichtige Geschichte ist, wobei ich freue mich immer, weil Daniel immer sagt so, ja, und du musst mit ins Video und wir haben jetzt gerade ein Video gedreht auch und das, da sehe ich mich als, wie soll ich sagen, als die die Beschützerin von ihm im Hintergrund. Ich beiß jeden weg, der ihm irgendwas Böses will, und ich versuche ihn in der allergrößtmöglichen Version strahlen zu lassen, auch mit der Musik, die ich für ihn mache, und weil wir da texten tun wir eh zusammen, und er hat auch viel Input, was so Melodien und so Zeug angeht, und klar, wenn es dann ans Programmieren und Produzieren geht, bin ich alleine, aber trotzdem ja, da bin ich halt Hintergrund, da bin ich Funktionär eigentlich oder sowas wie ein Fußballtrainer. Ich bin dann zwar mit auf dem Platz, aber die Show macht er vor allem.
Das ist ja fast wie bei Ich und Ich, die haben das ja, glaube ich, auch so gemacht.
Das ist ganz ähnlich, genau.
Und Adel Tawil. Und ich finde das schön, dass es halt auch so, das in deiner Musikwelt gibt, ne? Dass du nicht nur die, ich nenne es jetzt mal ganz böse, die Lucy Electric bist, die vorne die Frontfrau ist, sondern dass du halt auch im Hintergrund dich verwirklichen kannst und kreativ sein kannst.
Ja, das ist ein ganz, also King Mami ist auch schon wirklich, das ist richtig, richtig, richtig geil.
Was ich in den letzten Folgen schon immer mal einbauen wollte und nie dazu gekommen bin, es zu sagen, war, ich wurde gefragt, warum wir nicht, beziehungsweise ob wir nicht mal Musik spielen wollen von unseren Gästen. Und dann habe ich mich schlau gemacht, und es ist so, man kann eine GEMA-Lizenz erwerben für gar nicht mal so viel. Nee, es ist gar nicht mal so teuer. Lucy ruft gerade im Hintergrund rüber, das hört man wahrscheinlich nicht, dass es richtig Geld kostet. Das Problem ist ein ganz anderes. Es ist bürokratisch schwierig, weil es so viele Regeln gibt. Die Musikstücke in einem Podcast dürfen nur eine gewisse Länge haben, und jetzt kommt's, im Titel darf zum Beispiel nicht erwähnt werden, von wem die Musik ist. Und deswegen spielen wir immer noch keine Musik. Das nur als Notiz. Es ist kompliziert und kostet zu viele Einschränkungen, nur um hier mal irgendwie 15 Sekunden Lucy Electric einspielen zu können, beispielsweise.
Aber dafür haben wir auch immer unsere Links, die ihr auf unserer Homepage findet, bandleben.de. Und da stellen wir euch ja immer ein nettes Potpourri zusammen von verschiedenen Musikvideos und Sachen, die interessant sind.
Also genau, wer was hören will, einfach auf bandleben.de. Unter der entsprechenden Folge gibt es jede Menge Material.
Ja, die GEMA. Es gibt ja nichts, was bei der GEMA nicht ein nerviger bürokratischer Aufwand ist. Insofern.
Inklusive rauszufinden, wie viel Geld man bekommt und alle ähnlichen. Also in alle Richtungen ist es ja kompliziert. Hm. Aber gut, das neue Online-Portal ist tatsächlich ganz gut. Da sieht man tatsächlich mal Zahlen.
Yay!
Ja, wir haben jetzt etwa eine Stunde mit dir geschnackt und haben die Struktur der Sendung überhaupt nicht eingehalten. Aber wir haben, glaube ich, sehr viel Interessantes besprochen.
Und Lucy hat uns auch ganz viele Fragen beantwortet, die wir sonst immer stellen.
Das stimmt,
warum sie es macht und was ihr Antrieb ist. Wir brauchten nicht gar nicht fragen.
Siehst, ich bin wieder eine von denen, wo ihr gesagt habt,
genau, wir haben im Vorgespräch haben wir gesagt, naja, wir stellen ein paar Fragen, und es gibt aber auch Gäste, da können wir eigentlich eine Frage stellen und dann eine Stunde aus dem Zimmer gehen. Das war jetzt ein bisschen so ähnlich. Wir haben auch die Struktur grob besprochen, die wir meistens haben. Wie gesagt, an die haben wir uns überhaupt nicht gehalten. Aber wir sind ja auch ein bisschen angeschlagen, haben wir ja auch schon gesagt. Ich fand es trotzdem sehr interessant.
Ich fand's super.
Ich glaube, es ist eine sehr gute Folge. Hast du noch etwas, was du jetzt bewerben möchtest, unbedingt loswerden möchtest?
Och, ich bewerbe erstmal ganz dreist zum einen meine aktuellsten Machwerke. Leute, geht in den Buchladen und kauft euch, bestellt euch mein feministisches Buch des Wahnsinns, Vagina Dentata, weil es ist gut. Und es ist voll lustig und es ist nicht männerfeindlich, da bin ich sehr, und es handelt von antiken Gottheiten und von Schönheitsoperationen an Männern, die aussehen wie Fickponys, und es handelt von vielen sehr seltsamen Dingen und es ist schön. Und Leute, ja, guckt doch einfach mal, wenn ihr Lust habt, was ich so mache musikalisch, da würde ich mich sehr freuen. Guckt bei Meistersinger, Meistersinger mit Y, so wie Meier. Guckt vielleicht mal auf die Facebook-Seite.
Wir verlinken euch.
Ja, super, genau. Und das würde mich sehr, sehr freuen. Und guckt bei King Mami auf die Facebook-Seite. Das ist auch sehr, sehr toll. Das ist wieder was ganz anderes. Und ja, und seid vielleicht gespannt auf mein Solo-Projekt, das mir sehr, sehr am Herzen liegt und was, ja, was jetzt gerade wächst und gedeiht. Da kann man noch nichts sehen oder hören, wird man aber dann demnächst.
Jan, hast du noch eine abschließende Frage?
Ja, natürlich, klar. Wollen wir gleich noch ein schönes Foto für Instagram machen?
Sehr, sehr gerne.
Sehr gut. Obwohl, ich könnte ja eigentlich noch den anderen Klassiker bringen, oder?
Du hast ja eigentlich immer noch eine Frage.
Eigentlich habe ich immer noch eine Frage. Was ist das Erste, was du machst, wenn du von der Bühne kommst? Also wenn die Show vorbei ist und du in den Backstage-Bereich kommst, was ist das Allererste, was du machst?
Es war jahrelang, in der letzten Zeit war es, ich checke mein Handy, weil ich bin Mama. Und du hast, wenn du irgendwo bist und du bist immer auf Alert, dass irgendwas ist, dass irgendwas passiert, dass irgendwas gewollt wird. Mittlerweile ist mein Sohn 14 und groß, da ist das nicht mehr ganz so extrem, aber ich tue es trotzdem noch. Also ich gucke einfach auf mein Handy, habe ich eine SMS gekriegt, habe ich irgendwas bekommen? Nein, oh super. Und dann alleine sein.
Und da fahren.
Ich muss immer gerne erstmal so ein bisschen für mich sein, ruhig. Meistens gehe ich dafür aufs Klo. Und zwar nicht, weil ich muss, sondern weil ich alleine sein möchte.
Das kenne ich auch bei so in so Clubs, wenn dann überall Gewimmel ist und so und man dann der eine Ort, wo man dann, und das ist auch für mich oft der eine Ort, wo man dann mal in Ruhe nochmal einen Moment sitzen kann und dann kommt immer mein Bassist und will irgendwas. Und der hat die magische Fähigkeit, mich immer auf der Toilette zu finden.
Siehst du, und das ist der Vorteil, wenn du die einzige Frau in der Band bist, dann bist du nur auf dem Klo, nämlich für dich alleine.
Das heißt, in Zukunft gehe ich aufs Damenklo.
Ja, oder du hast eine Frauenband.
Ja, ich mache
eine Frauenband. Ja, du machst eine Frauenband. Dann kannst du endlich alleine ungestört aufs Klo gehen nach dem Gig.
Das löst ein großes Problem in meinem Leben. Vielen Dank.
Siehst du?
Wir hatten heute Lucy van Ork zu Gast im Bandleben. Ihres Zeichens Produzentin, Sängerin, Popsternchen,
Schriftstellerin.
Rammstein-Imitatorin, Schriftstellerin, genau. Schauspielerin.
Abgehalfterter Ex-Popstar.
Da haben wir gar nicht drüber geredet. Ja, abgehalfterter Ex-Popstar.
Ja, genau.
Schauspielerin tatsächlich auch. Da haben wir nicht drüber geredet, aber sie ist ja auch Bandleben und nicht.
Ja, wobei ich spiele, also ich schreibe mittlerweile eher Drehbücher, also und das sehr viel. Und
also noch mehr, ja.
Also eher, das geht dann ins Schreiben. Also Spielen. Ja. Ich würde gerne mal wieder, wenn irgendjemand was Lustiges hat, ich
meldet euch.
Ja, meldet euch, finde ich lustig, aber das dann eher einfach wirklich zum Spaß.
Okay. Ja, kleinen Gruß an laut.de noch und dann.
Ja, genau, einen Gruß.
Schönen Tag und vielen Dank, dass wir da sein durften.
Vielen Dank, dass ihr hier wart.
Und tschüssi.
Ciao. Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.